Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre Sendung, in der wir Lebensthemen auf den Tisch bringen und in der Sie Ihre Fragen und Erfahrungen mit einbringen können. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Und ich begrüße auch alle Hörer und Hörer von Radio Maria Südtirol. Unser Gewissen, was ist das eigentlich? Für die einen ist es ein innewohnender Instinkt, der uns sagt, was richtig und falsch ist. Für die anderen ist es eine Stimme der Moral, die uns Sittlichkeit in einer Gesellschaft oder auch gemäß einer jeweiligen Prägung vermittelt. Für manche ist es einfach das schlechte Gewissen. Für andere ist es aber auch die Stimme Gottes. Vielleicht ist das Gewissen ja etwas von all dem, eine Mischung aus all diesen Dingen. Da wollen wir heute ein bisschen Klarheit reinbringen. Aber Moment, braucht man das Gewissen heute überhaupt noch? Ist es nicht aus der Mode gekommen? In einer liberalen Gesellschaft weiß doch jeder irgendwie, was gut und richtig für ihn ist. Da ist so etwas wie ein Gewissen doch vielleicht eher ein Störfaktor. Aber es gibt ja nicht nur mich, sondern auch die anderen. Und da muss man irgendwie auch gut miteinander auskommen. Und manche sagen ja, der Mensch ist heute so weit entwickelt, dass er das auch so hinkriegt, ohne ein Gewissen. Aber ist das so? Ich denke, nein. Der Mensch hat ein Gewissen und das ist gut so. Denn er braucht es für seine eigenen Entscheidungen, um zum Beispiel, wie es das deutsche Sprichwort sagt, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, um einfach gut schlafen zu können. Andererseits auch für sein Verhalten gegenüber anderen und der Gesellschaft. Dementsprechend lohnt es sich aus meiner Sicht, die innere Stimme des Menschen, dieses Gewissen, näher zu betrachten, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Wir möchten dies in der heutigen Sendung mit Reinhold Rute tun. Reinhold Rute ist Jahrgang 1927, er ist verheiratet mit Charlotte, mit der er die erste deutsche Eheschule begründet hat. Er ist Eheberater und Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche und leitete bis 1990 eine evangelische Familienberatungsstelle. Seine seelsorgerliche Tätigkeit hat er in diversen Einrichtungen und als Autor von über 100 Büchern weiterentwickelt. Letztes Jahr 2012 ist sein Buch mit dem Titel Gewissen, das Geheimnis der inneren Stimme erschienen. Dieses Buch ist auch die Grundlage für die heutige Sendung. Reinhold Rute ist uns aus Wuppertal zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Rute.
Grüß Gott, Herr Klose.
Das Gewissen. Ja, Mensch, was ist das eigentlich? Sie wollen da ein bisschen Licht in diese Fragen bringen. Vielleicht können wir mit die Sendung beginnen, indem Sie uns einfach mal ein Beispiel erzählen. Um was könnte sich das beim Gewissen handeln?
Ja, ich würde sagen, wir versuchen es mal mit einem Bild. Wir machen uns ja vieles mit Bildern klar und verstehen manches besser. Es gibt Messgeräte für Temperatur, für Höhen und Tiefen, für den Stromverbrauch und es gibt ein Messgerät, das Gewissen, so würde ich das nennen, für Recht und Unrecht, für Lüge und Wahrheit, für richtig und falsch. Das hat der lebendige Gott in uns angerichtet, im Hirn, würde ich sagen. Wir reden sonst immer gern davon, dass das im Herzen angesiedelt ist. In der Bibel wird auch Herz und Gewissen gleichsinnig oft verwendet. Entweder heißt es da, so spricht unser Herz, unser Gewissen, beides gleichsinnig. Wir meinen dann aber nicht die Pumpe, nicht, wenn manche Menschen so gern, wenn also eine Hymne gesungen wird, so die Hand auf das Herz legen, da sitzt die Pumpe, sondern im Hirn, da sitzt dieses Messgerät, das wir Gewissen nennen, das, wie gesagt, über Recht und Unrecht entscheidet.
Ein Bild kann helfen, ein Bild kann aber auch hinken, weil Sie sagen, ja. Messgerät, da halt denke ich ja an Zahlen, da denke ich ja an konkrete Dinge, nämlich mein Thermometer, das uns diese Tage ja auch interessiert, wo es ja, so schön warm ist, ja. Da klettert mal das Quecksilber oder was es heute immer auch ist, dann mal auf 35 Grad, 37 Grad. Das ist schon mal eine Messbarkeit, aber jeder Mensch empfindet es ja nochmal anders. Und beim Gewissen ist es ja so, wir haben ja gar keine Zahlen.
Nein, wir haben keine Zahl, aber wir können sehr genau unterscheiden, wenn wir jetzt die Begriffe nochmal nehmen, Recht oder Unrecht, Lüge oder Wahrheit, richtig oder falsch, dann würde uns dieses Gewissen anzeigen, deutlich machen, wir spüren in uns, liegst du auf der richtigen Seite, liegst du auf der falschen Seite, stört dich jetzt etwa die Wahrheit überhaupt nicht, bist du mordgierig, bist du tötungshungrig oder was ich immer will ich bestechen und so weiter und so weiter. Der eine spürt es genauer, der andere spürt es weniger genau und das hängt vermutlich mit der Entwicklung des Menschen, des Kindes, auch des späteren Erwachsenen zusammen, wie er sein Gewissen durch die Umgebung, durch Vater und Mutter, durch Schwestern und Brüder, durch alle anderen Menschen, die diesen Menschen beeinflusst haben, gebildet haben.
Können wir da mal näher reinschauen? Wenn sich also das Gewissen bei einem Kind bildet, ist es dadurch, dass einfach der Vater gewisse moralische Regeln immer wieder mal sagt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja. Das ist, glaube ich, schon eine gute Vorstellung. Im Grunde werden wir ja alle als Kinder, wir kommen auf die Welt. Schon vorher haben wir vieles im Mutterleib erlebt. Das Kind kriegt ja alles mit im Mutterleib, sodass wir auch festgestellt haben und können das auch weltweit belegen. Wenn da Scheidungen passieren, ganz schwere Auseinandersetzungen passieren, dass hier dieses Kind ja vielleicht auch sogar schon mit seinem Gewissen, mit seinem Fühlen und Denken, mit seinem Herzen reagiert, was da passiert. Und diese Menschen haben es oft im Leben schwerer. Aber wie Sie gerade sagten, Vater und Mutter, die Geschwister, die Großeltern, Lehrer, im Kindergarten, wo auch immer, in der Kirche, wenn wir den Gottesdienst oder Eltern mit den Kindern den Gottesdienst besuchen, überall wird Moral geredet, überall wird darüber geredet, was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist. Und diese Dinge nimmt das Kind auf, in seinem Gewissen, in diesem Messgerät, könnte man sagen, in diesem Apparat, sind alles ja nur Bilder, um es zu verarbeiten. Und der eine oder das eine Kind verarbeitet alle diese Erfahrungen, alle diese Dinge, die es hört von den Eltern oder anderen Leuten, gut und andere schlecht. Oder noch anders ausgedrückt, bei dem einen wird ein sehr zartes, waches, feines Gewissen erzogen, könnte man sagen. Und bei einem anderen, weil die Eltern oder alle, die darauf einreden und reagieren, sind großzügiger, sind vielleicht auch unwahrhaftiger, kritikloser, sodass dieses Gewissen großzügig erzogen wird und auf viele Feinheiten und Eigenheiten überhaupt nicht mehr reagiert.
Ist es dann schon von vornherein ein Nachteil, wenn Sie sagen, Sie haben es positiv formuliert, ein Gewissen wird großzügig erzogen, da kann ja auch eine gewisse Freiheit für den Menschen drinstecken, dass er dann auch, ich kann mir vorstellen, wenn jemand sehr moralisch erzogen worden ist, dann ist er auch vielleicht in gewissem Sinne kleinlich und sehr gesetzlich. Jemand, der freier erzogen wird, der hat ja auch eine gewisse innere Freiheit, je nachdem, wie es dann eben auch, wie er seine Maßstäbe orientiert.
Also da ist ganz zweifellos was dran, dass die einen also viel freier im Leben reagieren, sie gebärden sich und leben auch viel freier. Ihnen geht es von daher unter Umständen, das ist allerdings eine Schau, ich muss sie so stehen lassen, die alles großzügiger, toleranter, freier betrachten und auch entsprechend handeln. Das heißt, diese Menschen machen sich kein Gewissen, diese Menschen haben keine Schuldgefühle, diese Menschen machen sich kein, zartes Gewissen, waches Gewissen darüber und denken darüber nach, sondern sie handeln, wie es ihnen in den Sinn kommt und reagieren allerdings, und das ist das Kritische, was wir auch als Christen sagen müssen, kritikloser, gewissenloser, eben an manchen Stellen auch, wenn ich es jetzt übertreibe, auch verbrecherischer, verlogener und so weiter.
Kann ich nachvollziehen, aber nicht, vielleicht nicht ganz pauschal mitvollziehen, weil ja. Ich ja sicher auch Unterschiede kenne von Leuten, die auf Dinge auch dann, auch wenn sie sehr frei erzogen worden sind, doch auch fein reagieren. Ich glaube, da kommen noch mehrere Kriterien mit rein. Zum Beispiel, ich glaube auch, wenn, was, zum Beispiel, wenn Moral, also ich meine, wir sagen Moral, aber eigentlich ist es so, was wir den Kindern weitergeben als Eltern oder als Onkel, Tante oder Verwandte, das ist eines, aber die Kinder werden ja auch von anderer Seite ständig infiltriert durch die Medien, durch Werbung. Man sagt immer, das sind ja keine moralischen Sachen. Ich denke, das ist genauso Moral, wenn man gepredigt wird, such dir aus, was du willst und wenn du es nicht mehr magst, dann schmeiß es wieder weg und kauf dir was Neues. Das ist ja auch Moral.
Ja, ja, ja. Das ist richtig, aber wir unterscheiden eben eine Moral, sagen wir mal, wie sie die Welt liebt und wie der Christ sie liebt, wie sie die Bibel formuliert. Das sind schon dazwischen liegen Welten. Ich würde sonst ja, wenn ich in die Zeitungen schaue, wenn ich die Medien sehe, das Fernsehen oder die Bildzeitung, ist mir ganz egal, was ich aufschlage. Es geht um Mord und Totschlag, es geht um Bestechung, es geht um Finanzkrise aller möglichen Art. Und im Grunde lautet dann die Frage, ist die Finanzkrise eine Finanzkrise oder ist es nicht eine Krise unseres Gewissens, weil das Gewissen nicht mehr funktioniert, weil wir gut und böse, richtig und falsch nicht mehr richtig einordnen können, dass sich hier Dinge breit machen in unserer Gesellschaft, die zum Teil auch sehr unerträglich sind?
Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?
Ja, wir brauchen ja doch nur in die Zeitung reinzuschauen oder auch Berichte von maßgeblichen Fachleuten, was sie sagen. Da lese ich beispielsweise, unsere Zeit hat sich so verschlechtert in den letzten 100 Jahren, dass wir über 100 Millionen Tote zu beklagen haben, die durch Krieg, die durch Unrecht, die durch bösartige Dinge in dieser Welt umgekommen sind. Oder wir würden die Zahlen nennen, also das darf man gar nicht laut sagen, von Abtreibungen. Ich las jetzt, dass in Amerika in den letzten zig Jahren 67 Millionen Menschen in Amerika abgetrieben wurden, umgebracht wurden, die fehlen in der Gesellschaft, dem Volk und überhaupt. Also eine Sache, über die man ja nun wirklich laut und deutlich oder auch sehr leise streiten kann, indem man einfach die Dinge beiseite legt und nimmt sie hin, wie sie sind.
Okay, jetzt wissen wir so ein Stück weit den Vorbau. Wie geschieht es jetzt in einem Menschen, wenn er ja, sich einer bestimmten Frage stellt und sich diese innere Stimme bei ihm meldet? Sie sagen, das Gewissen ist eine innere Stimme im Menschen, es ist ein Geheimnis. Wie kann man sich das vorstellen, so ein Prozess, dass sich das Gewissen bei mir meldet?
Ja, es ist eine Stimme. Wir sagen ja auch, hör auf dein Herz, was sagt dir dein Herz? Und unser Herz zeigt uns unsere Gefühle. Es zeigt uns, ob wir weich oder hart, ob wir interessiert oder nicht interessiert, desinteressiert reagieren, ob wir Menschen helfen oder nicht helfen, ob wir vorbeisehen. Da wird immer wieder auch an unser Gewissen, an unser Herz appelliert, dass wir nicht wegsehen, wenn Unrecht passiert und so weiter. Und diese Stimme, dieses Gewissen, das hat Gott, das ist meine Vorstellung, in uns angelegt, aber es hängt eben davon ab, welche Einflüsse dieses Gewissen erfahren hat, sodass die einen, wenn man es jetzt zuspitzt, ein mehr feines, waches, gutes Gewissen haben, reagieren, darüber haben wir gerade eben gesprochen, allerdings dann auch empfindlicher, schuldbewusster und so weiter. Und das kann auch sogar Sie haben das eben angedeutet, auch einige negative Folgen haben. Menschen mit einem überfeinen Gewissen, mit überstarken Schuldgefühlen, da sind wir im Störbereich, um nicht zu sagen im krankhaften Bereich, weil der Mensch vielleicht eine sehr große Empfindsamkeit und Empfindlichkeit, eine Hochsensibilität, die ja anlagebedingt ist, mitbringt, wo eben auch das Gewissen entsprechend reagiert, weil die Botschaften, die der Mensch hört und verarbeiten muss, entweder großzügig, verwende diesen Ausdruck jetzt mal, oder sehr fein, gewissenhaft verarbeitet werden.
Nehmen wir mal ein Beispiel, suche ich mir gerade mal fiktiv irgendwas aus, passiert sicher oft, man ist irgendwie unterwegs oder im Gottesdienst und man übersieht jemanden.
Ja.
Ja, vielleicht sogar ein bisschen absichtlich, weil man gar keine Zeit hat und sagt, der Person will ich jetzt gerade gar nicht begegnen.
Ja.
Und dann hinterher merkt man, der eine macht sich gar keine Gedanken, war einfach so, kein Problem. Der andere, dem beschäftigt es nachher und sagt, Mensch, ich habe die übersehen, war gerade schwierig. Vielleicht soll ich nochmal auf die Person zugehen und nochmal sagen, du, ich habe dich vorher einfach nicht ansprechen können, weil ich einfach keine Zeit hatte. Bitte hab Verständnis dafür. Das wäre so ein Unterschied, oder?
Ja, es gibt auch in der Charakterstruktur Menschen, die sind feinfühlig, die sind hochsensibel. Wir sprechen nicht umsonst in der Psychologie, in der Medizin heute von 25% hochsensiblen Menschen. Wir haben sogar ein Spezialwort inzwischen dafür, die HSP-Persönlichkeit, also hochsensible Persönlichkeit. Sie nehmen alles ernster, sie nehmen alles tragischer. Wir sagen gerne, sie machen aus Mücken Elefanten, sie machen aus kleinen Dingen große Dinge, aus Steinchen, Felsbrocken und so weiter. Und es wird dramatisiert. Das ist anlagebedingt, sodass also die einen etwas großzügiger mit allen Dingen, auch was Beispiel, was Sie eben sagten, umgehen und die anderen feinfühliger. Jetzt spielt aber die Erziehung eine ganz große Rolle. Und die Hirnforschung macht uns neuerdings deutlich, dass wir immer neu auch das, was wir als Kind gelernt haben, verändern können, sodass Menschen, die bewusst Christen werden und sich jetzt von Gottes Wort führen lassen wollen, hier ganz bewusst auch diese Dinge verändern können, wenn sie sehr großzügig wären, jetzt gewissenhafter zu reagieren. Aber das ist richtig, das müssen wir sehen. Es gibt eine Untersuchung in Amerika, da hat man Theologiestudenten und Studentinnen genommen und hat ganz bewusst die auf die Probe gestellt. Man hat gesagt, sie müssten jetzt also in einer Stunde da und da sein zu einer Vorlesung, die da wäre. Man hatte aber ganz bewusst eine Gruppe eher weggeschickt und eine andere Gruppe auf die letzten paar Minuten, die also in Druck kamen. Was war genau das, was Sie eben so sagten? Die einen, die jetzt zu dem Vortrag wollten, hatten viel Zeit, haben sich viel, dann haben die Untersucher einen Menschen dazwischen genommen, die hingefallen waren, die da lagen. Ich kann es im Moment nicht so genau wiedergeben. Jedenfalls, um die sich diese Leute kümmern sollten, da wurde deutlich, dass diejenigen, die viel Zeit hatten, sich viel intensiver um diese Menschen gekümmert haben und die anderen, die jetzt später losgeschickt wurden, die auch diese tragischen Fälle vor Augen hatten, liefen dran vorbei, weil sie unbedingt die Vorlesung nicht vernachlässigen, schwänzen wollten. Da wird auch sofort deutlich, welche Dinge alle eine Rolle spielen, die mit unserem Gewissen, mit dieser feinen oder mit dieser großzügigen Stimme zu tun haben.
Sie haben das als Beispiel für Theologiestudenten genannt. Wir sind ja ein christliches Radio und von daher darf man auch durch natürlich die Frage stellen, wenn jemand Christ wird, ist es dann nicht automatisch, dass er gewissenhafter wird oder bewusster im Umgang mit anderen Menschen? Müsste doch eigentlich so sein. Zumindest wird es von vielen erwartet.
Ja, das ist richtig so. Aber wir müssen sehen, das kann ich als Berater nur sagen, wenn wir Christen werden, dann ändert sich oder sollte sich mindestens unsere Blickrichtung ändern, weil wir jetzt ja auf Christus, auf Gott bezogen sind und die Bibel ernst nehmen. Aber es spielt unser Charakter eine Rolle. Ich sage manchmal etwas großzügig, ich formuliere es aber einfach mal und schauen uns an, die Jünger Jesu, 3 Jahre Therapie bei Jesus. Der große Petrus ist oft später auch noch ein Bullerkopf, sagen wir so, in meiner Heimat geblieben, eine große Klappe. Ich will das jetzt nicht malig machen. Oder eben der Thomas, der Empfindliche, er hatte vorher schon mal gesagt, lasst uns mit ihm nach Jerusalem gehen, damit wir mit ihm sterben. Das war so seine Art, ist ja der Zweifler geblieben. Und der letzte Satz, den er sagt, ist auch das, glaube ich nicht. Das heißt also, er gehört zu Jesus, beide, und sind intensive Christen. Und doch schimmert immer wieder der alte Adam und die alte Eva durch. Das heißt also, unsere Gewohnheiten, unser Gewordensein, unser alter Mensch kommt immer wieder auch zum Vorschein. Was nicht heißt, dass wir im Blick, wenn wir Jesus lieb haben, wenn wir uns an Gott halten, wenn wir Christen geworden sind, manches in uns anders wird. Aber ich lege Wert darauf, weil ich das in 30, 40 Jahren Beratungspraxis immer wieder erfahren habe, dass der alte Adam, die alte Eva, das heißt unser Gewordensein, wie wir geprägt worden sind, auch von der Vererbung und von der Sozialisation und der Erziehung her, das widerspiegeln, was in uns ist.
Das bedeutet, ein Christ will auf eine bestimmte Art leben, andererseits schafft das aber nicht so, weil er, wie Sie sagen, der alte Adam, die alte Eva immer noch so durchdrückt.
Ja.
Ist dann ein Christ jemand, der einfach ständig mit dem schlechten Gewissen rumlaufen muss?
Ja, also das sind wieder immer wieder mehrere Möglichkeiten. Und zwar, weil das wird natürlich jetzt kompliziert, wenn wir uns das ganz genau anschauen, weil es eben die verschiedenen Menschentypen gibt, die zum Glauben kommen. Es gibt ja nicht den Durchschnittsmenschen, der zum Glauben kommt, sondern es gibt Menschen, die kommen zum Glauben, die sind schon von Hause aus hochsensibel. Dann gibt es andere, die sind sehr dickfällig, sehr großzügig, sehr, ja, auch sehr gemein und so weiter gewesen. Und das wollte ich also sagen, dass diese Gewohnheiten, dass diese Prägung, auch die Vererbung spielt eine ganz große Rolle. Die Forscher sagen etwa, dass etwa, bitte über den Daumen gepeilt, 50% aller Dinge anlagebedingt sind. Die Hirnforschung legt heute sehr großen Wert darauf, dass wir uns verändern können. Das finde ich ganz toll. Auch in unserem Gedächtnis, in unserem Gehirn neue Verschaltungen machen können. Aber, und das müssen wir sehen, der alte Adam, die alte Eva, das Gewordensein, die Vererbung, alle diese Dinge können verändert werden und werden auch verändert. Aber die Dinge kommen immer wieder durch.
Tröstlich für einen Christen ist ja, dass Gott seine Gnade anbietet, ja, seine Barmherzigkeit, ja, dass wenn, ja, man es nicht so schafft, wie man sich das vorgenommen hat, dass dann eigentlich ja die offenen Arme Gottes da sind und sagt,
richtig,
du kannst jederzeit zu mir kommen,
richtig,
dass dann wieder ein Ausgleich schafft, weil sonst wäre es ja katastrophal, wenn ja jeder mit so einer schlechten Miene rumlaufen müsste, weil er irgendwie immer ein schlechtes Gewissen hat. Manchen Christen wird das vorgeworfen, meistens
natürlich
von außen, dass sie sagen, ja, du bist ja immer so moralisch oder sowas.
Ja. Ja.
Aber ich glaube, es gibt ja auch sowas, wo man dann auch einen schönen, wirklich mit dem Ausgleich, eigentlich mit dem Frieden. Christus hat ja Frieden gepredigt, Friede sei mit euch. Und
richtig,
der Friede überstrahlt ja eigentlich dieses,
richtig,
schlechte Gewissen. Oder
richtig. Nein, da stimme ich voll zu. Wir müssen nur immer wieder sehen, dass diese Anlagebereitschaften, die wir mitbringen, auch dieses empfindliche Wissen, ich nehme nur mal ein ganz simples, kleines Beispiel, die ist ein paar Jahre her, habe ich eine Beratungspraxis und da kommt eine Dame zu mir und ich habe hier in meinem Raum sehr viele Bücher stehen und da sieht sie, dass da ein Buch steht über Astrologie. Ich kann mit ihr darüber nicht reden. Sie sagt, das ist ja furchtbar, Herr Rute, was ich da sehe, dass Sie sich mit Astrologie beschäftigen. Das ist ja unmöglich. Sie wissen doch, was die Bibel und der Herr dazu sagt. Wir haben, es ist eine ganz schlimme Erinnerung, die ich da habe. Sie hat den Raum verlassen. Sie ist nicht wiedergekommen und war nicht möglich, sich mit ihr darüber zu unterhalten. Ich will mich da jetzt auch nicht rausreden, sondern nur sagen wollte, ich beschäftige beschäftige mich auch mit diesen Dingen, weil ja Okkultismus und Aberglaube, Astrologie, ist mir ganz egal, was wir jetzt wollen, auch für uns Christen eine ganz große Rolle spielen. Und wir sehen müssen, wie wir den Menschen helfen an dieser Stelle. Dann muss ich aber wissen, was da gespielt wird. Das war mit dieser Dame unmöglich. Anders ausgedrückt, sie hatte ein so, ja, darf ich das sagen, gefährdetes, übersensibles Gewissen, dass sie auch überhaupt nicht mit sich reden ließ, sie richtig am Körper zitterte, dass sie glaubte, sie wäre da in eine Gefahrenzone hineingeraten.
Wenn Sie sagen, eine große Rolle spielen diese Themen, dann meinen Sie natürlich, weil jeder Mensch hat ja seine eigene Geschichte, erlebt solche Dinge, dass er da auch mal bestimmte Sachen gelesen hat oder in irgendwelche Kreise gekommen ist.
Genau.
Und Sie als Berater müssen sich ja ein bisschen auskennen, damit Sie dann auch die Person auffangen können.
Ja. Vielleicht wollte ich auch damit nochmal sagen, also wir müssen uns auch in Acht nehmen, das wäre jetzt das Gegenteil. Hier haben wir eine hochsensible Persönlichkeit mit einem geradezu störenden Gewissenskonflikt, würde ich das nennen. Und dann gibt es aber auch die vielen, auch wir Christen, wir reden uns dauernd heraus, die Ausreden, die Rechtfertigungen, die wir finden, denn das war bei dieser Untersuchung, die Amerikaner da gemacht haben, interessant, nachdem sie jetzt gehört haben, was die einzelnen Studenten, also Theologiestudenten, die also in erster Linie jetzt die Botschaft Jesu weitersagen wollen, wie die alle reagiert hatten. Es war erstaunlich, dass ein großer Teil alle hervorragende Ausreden und Rechtfertigungen, wir fertigen unser Recht an. Er ist unsere Rechtfertigung. Da merken Sie diese Widerstände, die in uns drin sind.
Vielleicht können wir zum Abschluss unseres Gesprächsteils, Herr Rute, noch zu dem Punkt kommen. Sie haben gesagt, auch als erwachsener Mensch oder in späterer Lebenszeit kann man sein Gewissen noch prägen lassen oder noch entwickeln.
Ja.
Also nicht nur als Kind, wo wir durch Gewohnheiten, Prägungen, Familie und sowas geprägt werden, durch die Gesellschaft und so, wo wir auch sicher noch offener sind. Aber wie kann man als älterer Mensch oder ich sage mal überhaupt in jeder Lebensphase sein Gewissen noch prägen lassen?
Ja, ich kann eben nur das Wort Gottes lesen und das, was Sie auch eben sagen, wir beten um seinen Geist und Frieden und alles, dass wir stark werden. Oder ich denke gerade an Anselm Grün, dieser Prior des Benediktinerklosters, der gesagt hat, auch eine Stimme des Gewissens ist diese Versöhnungsbereitschaft, dass wir Hass und Unrecht und Bitterkeit und Eifersucht, dass wir das vor diesen Herrn bringen und der uns Kraft schenkt und uns ermöglicht, dass wir wirklich Versöhnende sind oder Menschen, die A, auch mit sich versöhnt sind, die mit den anderen Menschen versöhnt sind und die mit Gott versöhnt sind. Denn im Grunde sind das ja diese drei sündhaften Bemerkungen, die seit dem Paradieswechsel, nachdem wir das Paradies verlassen mussten, den Menschen kennzeichnen. Er hat Schwierigkeiten mit sich, er hat Schwierigkeiten mit den anderen und er hat Schwierigkeiten mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir zum Frieden kommen in ihm, da wird manches anders. Und da bin ich so der Hirnforschung dankbar, dass sie sagen, dass das heute noch in jedem Alter möglich ist, diese Veränderungen zu schaffen, wichtiger Gedanke, wenn wir ernsthaft wollen. Das muss allerdings, das ist eine Voraussetzung.
Ich denke doch eher, also zumindest vom Allgemeindenken her, Sie sprechen es die moderne Hirnforschung an, aber so ab dem 30., vielleicht so 27., 28. Lebensjahr entwickelt sich ja der Mensch eher wieder zurück und er schrumpft dann langsam vor sich hin.
Das bleibt auch. Das Verrückte ist nur, ich kann es also nur nachschwätzen, ich bin kein Hirnforscher, verstehe zu wenig davon, aber dass wirklich also neue Zellen gebildet werden können, neue Neuronen geschaffen werden können, neue Synapsen sich bilden, wie die Fachleute das sagen, also neue Verschaltungen möglich sind, wo diese Korrektur möglich ist. Sodass also der Gerald Hüther, einer der also einer der Größten, ich kann es nur nachschwätzen, Hirnforscher in Deutschland, sagt, vergessen Sie, was Sie alles gehört haben über Vererbung. Er weiß, dass diese Vererbung eine ganz große Rolle spielt, aber dass wir immer noch in jedem Alter alle diese Dinge ändern können. Das ist für uns Christen, auch für Nichtchristen, in jeder Weise ein Geschenk, kann ich nur sagen.
Auch eine ermutigende Nachricht für alle Leute, die sich gerade sagen, Mensch, ich werde älter, das geht alles nicht mehr so schnell.
Richtig.
Und irgendwie mühsamer.
Ja,
und,
das ist es auch.
Und dennoch ist es möglich, das Gehirn weiterzuentwickeln, neue Synapsen zu entwickeln und auf dem Weg was zu machen, finde ich spannend.
Ja.
Sie sind da ja eher an einem neuen Buch dran, Der neue Mensch, das entwickeln Sie gerade.
Ja. Hat mich also sehr interessiert, nachdem ich so ein Buch von Gerald Hüther, glaube ich, Anleitung für den Gebrauch des Gehirns, glaube ich, so ähnlich nennt er sein Buch, hochinteressant, wie er das also formuliert, dass es also davon abhängt, also wie wir unser Gehirn benutzen oder wie wir es benutzen. Und wer es einfach nur so laufen lässt, da arbeitet es nicht mehr. Auch eine ganz interessante Geschichte, oder es arbeitet nur in dem Rahmen, wie es bisher gearbeitet hat, und baut ab, genau wie Sie es gesagt haben, das bleibt so. Aber diese neuen Verschaltungen, diese Neueinrichtungen, die sind hochinteressant.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Gewissen, das Geheimnis der inneren Stimme, das ist das heutige Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Reinhold Rute. Er ist seelsorgerlicher Therapeut und Autor von über 100 Büchern zu allen Fragen des Lebens und eben auch zum Thema Gewissen. Das Geheimnis der inneren Stimme ist ein Buch von Reinhold Rute und darüber sprechen wir heute in der Sendung. Ich darf begrüßen Frau Renner vom Bodensee. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, und zwar, mich beschäftigt das schon sehr lange. Ich bin in der Kirche immer in der hinteren Bänke. Und wenn man dann rausgeht, ja, da kommen die Vorderen schon. Aber ich muss sagen, warum haben die Leute alle fast ein zu strenges oder fast mürrisches Gesicht, man kann sie anschauen, man möchte ihnen einen guten Tag wünschen, das geht. Das ist fast nicht möglich, nur bei Menschen, die man ganz gut kennt. Wie kann das der Herr Reinhold, ja, der andere Name weiß ich jetzt schon wieder nicht.
Rute,
wie der Weihnachtsmann.
Rute, ja. Wie können Sie das erklären? Was?
Ja, also im Grunde, ich will es mal versuchen. Sie haben eben ja mitgehört und haben sicher gehört, es gibt eben verschiedene Sorten Menschen. Ich will es mal etwas zuspitzen. Es gibt Menschen, die sind von Hause aus fröhlich. Das ist anlagebedingt. Und es gibt Menschen, die sind anlagebedingt etwas, ich will mal ein Fachwort benutzen, depressiver. Sehr viele depressive Menschen sind Grübler Naturen, sind, um Ihr Wort zu benutzen, wie Sie es eben sagten, mürrischer. Sie sind problematischer, kritischer, brüten über alle Dinge mehr nach und zeigen von daher weniger Freundlichkeit. Und dann gibt es Menschen, ich hatte diese Tage jemand da, aus einer Familie mit 8 Kindern, sie war das 6. Kind, ein Mädchen, die hatte gelernt, du musst lieb sein, du musst die Leute anstrahlen, dann hast du die Oma gewonnen, dann hast du den Opa gewonnen, dann hast du die Nachbarn gewonnen. Und sie hat sich damit so dargestellt, das hat sie erkannt, wenn du lieb bist, wenn du auf die anderen zugehst, dann wirst du gemocht, dann strahlst du auch. Und das sind Männer wie Frauen, die es gibt, die wir vielleicht auch so eher Strahletypen nennen. Und sie haben die andere Sorte erwischt, das gibt es leider auch in unseren Kirchen, das müssen wir ehrlicherweise bekennen, die sind mürrischer. Und da kann es sein, was unser Thema jetzt angeht, dass sie so hochsensibel, auch was das Gewissen angeht, so schuldbeladen, so ja, wie soll ich mal sagen, vielleicht auch falsch erzogen. Alles das ist möglich, sodass Sünde in einer so starken Form deutlich geworden ist, sodass diese Menschen oft Sünde empfinden, wo die Bibel gar nicht von Sünde spricht. Das müssen wir ehrlicherweise sagen. Das wäre jetzt der Versuch einer Erklärung, wie anlagemäßig so etwas auch entstehen kann.
Das wäre jetzt schon sehr tief erklärt. Ich glaube, Frau Renner, Ihnen ging es, glaube ich, auch einfach um die Situation, wenn Sie Menschen erleben in der Kirche.
Ja.
Mir geht es ähnlich, wenn dann Gottesdienst ist und Sie zur Eucharistie gehen, zur Kommunion und zurückkommen. Eigentlich müssten Sie jetzt fröhlich sein, auch erfüllt. Und es ist eher dieses ernste Gesicht. Es drückt sicher auch eine Feierlichkeit aus.
Ja.
Es drückt eine Würde aus. Aber manchmal, wenn man genau hinschaut, ist es einfach eher so ein bisschen bitter. Meinen Sie das, Frau Renner?
So habe ich es gemeint, genau
Ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach eine gewisse Stilfrage ist, leider. Also ich hätte es auch gerne anders. Frage an Sie, Frau Renner, wie geht es Ihnen denn selber? Schaffen Sie das, mit einem Lächeln zurückzugehen, oder kommen Sie sich dann komisch vor?
Nein, ich freue mich, ich habe ja jetzt die Messe mitgefeiert. Warum soll man da nicht freudig sein?
Richtig.
Ja.
So ist es. Sie haben das auch theologisch noch mal richtig ausgedrückt, wenn wir sagen das Abendmahl oder die Eucharistie empfangen haben. Wir müssten eigentlich wie Befreite lächelnd da rauskommen.
Ja.
Das wird in Afrika viel, viel stärker geübt, wenn die im Gottesdienst sind. Die haben eine ganz andere Fröhlichkeit teilweise als wir hier in Deutschland, pauschal gesagt.
Mhm. Frau Renner, vielen Dank für den Anruf.
Ich danke auch.
Dankeschön.
Wiederhören.
Und wir haben einen nächsten Hörer aus Mainz. Grüß Gott.
Ja, ich möchte mich auch dran beteiligen. Ich möchte was erzählen aus meinem Berufsleben. Ich war in der Krankenpflege und ich bin zum Betriebsarzt gekommen. Und dann hat man mir gesagt, der Dr. Demuth haut sie nicht in die Pfanne. Und dann habe ich gefragt, wer ist das? Ja, das ist ein Psychiater. Und man hat einen Brief geschrieben und hat da Symptome angeführt eines Geisteskranken. Und da habe ich gesagt, das ist für einen Rechtsanwalt. Und dann ist mir aufgefallen, die Betriebsärztin und sogar die Chefin von der Betriebsärztin, das war hier in Mainz, das kann ich ja ruhig jetzt offiziell sagen, ich rufe aber anonym an und sage meinen Namen nicht. Die hat nach 5 Jahren hat die immer noch zu mir gesagt, ich sollte zu einem Psychotherapeuten gehen oder zum Psychologen gehen, und man wollte die Kosten übernehmen. Die haben sich mit mir überhaupt nicht unterhalten, die haben überhaupt kein Gewissen, diese Ärzte, die da sind. Die können Blut abnehmen und können das beurteilen und ein Röntgenbild, aber ein persönliches Gespräch können die mit einem nicht führen. Ich meine, die haben ja auch eine Fürsorgepflicht.
Richtig, richtig.
Und, ja, und ich habe nur aus christlicher Sicht, ich bin sogar fröhlich gewesen. Man hat sich mit mir zusammengesessen, das ging mit einem Stationspfleger und dann auch mit der Pflegedienstleitung, also der zuständig ist für Einstellung und Entlassung. Die haben sich mit mir immer zusammengesetzt und haben mir sogar was zu trinken angeboten. Und dann haben die gesagt, ich solle kündigen oder ich werde gekündigt. Ich war immer sehr freundlich und habe gesagt, ich lasse Ihnen den Vortritt. Und mir ist überhaupt nichts passiert. Und was mich da getragen hat, das war nur ein Satz, den ich mal in Köln vor 50 Jahren gehört habe. Gott, der ist ja bei mir. Wen habe ich denn gegen mich? Und Gott und ich, die sind immer die Stärkeren.
Ja.
Und dann ist das alles nachher im Sand verlaufen. Und später hat sich herausgestellt, diese Leute, die das gemacht haben, die haben nachher später andere Stellen angenommen und sind wegen Unfähigkeit entlassen worden.
Ja.
Ja, so ist das. Man muss als Christ, muss man kämpfen und durchhalten.
Ja.
Ganz herzlichen Dank für den Anruf.
Bitte, bitte.
Und ich möchte gerade mit Herrn Rute darüber weitersprechen. Das ist eigentlich jetzt eine Situation, wir sprechen ja über das Gewissen als die eigene innere Stimme. Und
im
Beispiel jetzt von dem Hörer haben wir auch rausgehört, die haben kein Gewissen. Also das schwingt doch immer in uns mit auch, dass wir dann anderen Menschen, die uns irgendwas Negatives angetan haben, auch dann sagen, die sind gewissenlos. Geht das?
Ja.
Ist das Gewissen nicht quasi eine Rückbesinnung auf uns selber, oder ist es legitim, das auch auf andere zu übertragen und da nachzubohren?
Ja, wir müssen einfach davon ausgehen, dass es also ein, wenn wir das nochmal extrem sagen, dass es ein ganz waches, feines, gutes Gewissen gibt, aber dass es eben auch Gewissen gibt, die sind abgewürgt, die sind ausgeschaltet, die sind ausgeklammert worden, auch in der Erziehung. Das Gewissen hat man völlig in die Ecke gestellt, man hat es unbeachtet gelassen. Ja, dann werden natürlich später im Leben alle Dinge eben nicht mehr aus der Gewissensperspektive beachtet, sondern aus dem ganz subjektiven Erleben, und wir geben Urteile und Vorurteile ab und machen Unterstellungen über andere Menschen, die sich nicht gehören. Wir haben als Christen ja mindestens immer wieder gelernt, das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst keine Unterstellungen machen, du sollst den anderen nicht lieblos behandeln. Das ist ein ganz wesentliches Gebot und das hat etwas auch mit diesem Gewissen zu tun. Aber wir müssen eben festhalten, dass es, die Fachleute reden sogar von Psychopathen, von Kranken, die überhaupt kein Gewissen mehr haben, die völlig gewissenlos sind und auch entsprechend handeln, sich keine Gedanken machen. Das müssen wir unterstellen, dass es das gibt. Das wäre meine Antwort.
Die, was mir das noch einfällt, ist ja eben gerade das, wenn ich jetzt also Dinge sehe, die nicht gut sind, die nicht richtig sind, die mir vielleicht sogar persönlich passiert sind. Ich fand es jetzt gut, wie der Hörer gesagt hat, man soll als Christ auch ja kämpfen oder sagen mal
richtig
Dinge dann ansprechen. Das trauen sich ja viele Menschen dann gar nicht,
ja,
weil sie vielleicht auch befürchten, dann noch mehr Schaden zu nehmen.
Richtig,
in seinem
richtig
Fall hat sich das ja gezeigt, es ist gar nichts passiert, es
ja
hat sich eher
ja
er ist
ja
stehen geblieben, er hat sein mit gutem Gewissen, würde ich mir jetzt mal sagen, wahrscheinlich war das eine schwierige Zeit, aber es ist stehen geblieben, es hat sich dann gelohnt. Aber ist natürlich, da kommen ganz viele, sicher ganz viele Konflikte mit ins Thema rein. Und also man hat
aber da wird auch wieder, Herr Klose, da wird auch wieder deutlich, wer wir sind. Wir haben eben auch gesagt, ne, es gibt Menschen, die das sind Kämpfertypen. Die sind aber von klein auf, waren sie vielleicht schon mal, das will ich nicht negativ verstehen, etwas rebellischer, etwas angriffiger, sie haben sich verteidigt und werden das später im Leben auch als Christen machen. Und dann haben wir sehr viele Menschen, auch in unseren Kirchen, das ist ja auch ein Stück, was ich als Berater sehe, die eine falsche Demut leben. Eine falsche Demut, die also ständig den Kopf einziehen, die ständig, ich hätte beinahe gesagt, ja, unter dem Teppich hergehen, weil sie von ihrem Wesen her eher Rückzugstypen sind. Sie gehen allem aus dem Wege. Sie kämpfen nicht auch bei all den Problemen. Sie schweigen und halten das auch noch oft für christliches Verhalten, wobei ich das so auch nicht deuten kann. Auch gerade Anselm Grün, also den ich sehr schätze, diesen katholischen Priester, aber auch Therapeuten, der immer wieder sagt, dass wir uns an dieser Stelle deutlich sagen dürfen, was wir denken, weil wir an dieser Stelle unser Gewissen sprechen lassen. Nicht, dass wir andere Leute kritisieren, sondern aber im Sinne, dass zunächst mal das Beste denken und nicht nur Negatives über sie aussprechen.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Gewissen, das Geheimnis der inneren Stimme. Ein Hörer aus Berlin. Grüß Gott.
Ja, also guten Tag erstmal. Ich habe da auch momentan bin ich in so einer ähnlichen Erfahrung, die mir auch da ehrlich gesagt ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Wo geht um meinen Vermieter? Ja, also ich mache jetzt über meine Wohnung bestimmte Wohnungsmängel geltend über Mieterverein, ja, und mein Vermieter bedroht mich hier. Der war vor ein paar Wochen bei mir gewesen und hat dann gesagt, ja, du, wenn du so weitermachst, dann, wenn die so weitermachen, dann lernen sie mich kennen, dann gehe ich bestimmt vor Gericht und bla bla bla. Und ja, so eine richtig Droge werden. Ne? Ich sag mal so, für mich ist das so ein bisschen schwierig. Also vom Elternhaus her war immer so die Sache, ja, fall nicht auf, mach deine Arbeit und gehe den unteren Weg so, ne? Und es ist schon ein bisschen schnell für mich, das so durchzusetzen und dazu auch zu stehen, ja. So,
ja.
Ich sag mal, was ich denke, ist, ich bezahle Miete. So,
ja.
Ne? Und ja. immerhin 390 Euro, ja, und ich denke mir, dann habe ich eigentlich, einerseits denke ich ja, habe ich eigentlich ein Recht darauf,
dass
eine vernünftige Wohnung habe, aber andererseits denke ich dann an das, was ich vom Elternhaus mitgekriegt habe, ja, unterm Weg gehen und nicht auffallen und den Mund halten und so, so, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, ja, ich habe also die größten, massivsten Schwierigkeiten mit meinem Pfarrer, der ist hier vor 15 Jahren, vor 10 Jahren neuer Pfarrer geworden bei uns und dann habe ich auch einen Beschwerdebrief geschrieben an den Kardinal hier von Berlin und es ist einfach ziemlich auch so eine Sache, wissen Sie, wenn Sie dann in die Messe gehen müssen, ja, ich meine, ich bin jemand, der, ich gehöre einer geistlichen Gemeinschaft an und gehe jeden Tag in die Eucharistiefeier, weil mir das einfach wichtig ist.
Ja.
Also wir merken, dass sich da sehr viele Dinge, vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute nach Berlin.
Ja, ich glaube, auch wieder deutlich die beiden Dinge, nicht? Also er ist im Grunde völlig richtig. Als Mieter die Rechte, die er hat, deutlich zu machen. Wichtig ist, dass wir als Christen ruhig, vorsichtig, nicht beleidigend, nicht abwertend unsere Stellung wahrnehmen. Und er kämpft mit sich, er hat das ja auch gesagt, das ist die andere Seite, wieder den unteren Weg gehen, zu schweigen und so weiter. Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, dass wir Christen auch kämpfen dürfen. Nur, das ist mein Konfirmationsspruch, der lautet, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist etwas anderes, als wenn wir nur mit Waffen kämpfen und uns jetzt über andere Menschen erheben. Aber es bleibt das Recht, das sollte er tun. Und das andere wird auch deutlich. Der Vermieter bedroht ihn. Das wird häufig im Leben gemacht. Da werden Menschen, das machen auch Eltern, das machen Lehrer, das machen alle möglichen Leute, die Kinder oder auch Erwachsene bedrohen. Das ist die andere Seite, wo dann das Gewissen zum Schweigen gebracht wird, durch Drohgebärden, durch irgendwelche Art, wo man dem anderen Angst einjagt. Sie merken, alle diese Dinge haben mit unserem Gewissen zu tun, auch mit unserer Persönlichkeit, die eben diese verschiedenen Arten unseres Gewissens darstellt.
Hilfreich fand ich jetzt auch bei dem Hörer aus Berlin, eben, dass sich diese Gewissensfrage dann auch mischt mit Enttäuschungen, Verletzungserfahrungen.
Genau.
Beispiel, was ja eigentlich mit der Vermietungssituation gar nichts zu tun hatte, jetzt auf den Pfarrer zu kommen, auf die Gemeinde, auf den Kardinal zu kommen, wie sich da Dinge vermischen. Und ich habe hier mal ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Ganz leise spricht ein Gott in unserer Brust, ganz leise, ganz vornehmlich, zeigt uns an, was zu ergreifen sei und was zu fliehen.
Ja.
Also wir haben ein Gewissen, das ganz leise zu mir spricht, aber es gibt immer auch die anderen Stimmen, die da hineinsprechen. Das ist natürlich schwierig, da eine Unterscheidung zu finden.
Ganz genau. Und wir müssen eben sehen, ich kann es nicht oft genug betonen, wir haben vor 100 Jahren etwa, sage ich mal, etwas sehr grob jetzt, haben wir gesagt, alle Menschen sind gleich. Nein, wir sind so verschieden, dass es keine zwei Menschen auf der ganzen Welt gibt, die völlig gleich sind. Selbst eineige Zwillinge sind nicht völlig gleich, sondern sie haben zwar das gleiche Erbgut, haben aber durch die Erziehung verschiedene Dinge, die sie machen. Ich denke nur an die Kessler-Zwingli in Deutschland, die vielen ja bekannt sind, diese Tänzerinnen, die eine führt, die andere lehnt sich an. Das kann man am Bild nicht erkennen. Es ist aber so, wenn man sich mit dem Leben dieser beiden Menschen, eineige Zwillinge, beschäftigt. Und von daher müssen wir immer wieder sagen, auch was unser Gewissen angeht, es spielen eben Vererbung, Gewordensein, Ansichten, Gewöhnungen und so weiter eine ganz entscheidende Rolle, die immer wieder, wenn unser Gewissen spricht, verschieden artikuliert werden.
Alice und Ellen Kessler, nicht mehr allen ein Begriff, aber ein bekanntes Zwillingspaar, das eben im Schlagersängerbereich uns sehr viel Freude gemacht hat.
Genau.
Vor vielen, vielen Jahren, aber manche erinnern sich heute noch sehr gerne an die beiden.
Ja. Nein, auch wie sie im Aussehen, auch alles gleich. Also das sieht so aus, als wenn sie völlig gleich wären. Da wurden sie aber mal interviewt. Die eine führt, die andere nicht. Also da wird etwas deutlich. In beiden ist es angelegt. Aber wenn der eine immer mehr das Wort führt, gewöhnt sich der andere, obwohl die Anlage da ist, etwas völlig anderes an. So ist das in unserem Leben, auch mit unserem Gewissen. Von daher ist unser Gewissen korrigierbar, veränderbar. Da sind wir, können wir Gott nur danken.
Das Gewissen, das Geheimnis der inneren Stimme. Grüß Gott, Frau Paten aus dem Saarland.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, vor einiger Zeit habe ich gehört, wie ein Exerzitienmeister eine Frau gesagt hat, auf die Frage, ob das Gewissen die letzte Instanz sei, das persönliche Gewissen. Und da hat er gesagt, nein, das, was die Kirche sagt, das sei maßgeblich und alles andere sei Beliebigkeit. Also das hatte mir persönlich gar nicht gefallen. Ich wurde sehr ängstlich, mit einem ängstlichen Gewissen erzogen.
Ja.
Hab nun durch langjährige Hilfe einem Psychologen eine andere Einstellung erfahren. Und wie gesagt, mir hat gut gefallen, dass Sie gesagt haben, das Gewissen ist korrigierbar, man kann das verändern.
Ja.
Das habe ich bei mir festgestellt.
Ja, richtig. Auf der anderen Seite ist das, was da gesagt wurde, nicht völlig falsch. Denn also unser Gewissen, wir haben das ja deutlich gemacht, wenn wir 100 Menschen nehmen und wir würden jetzt 10 Dinge besprechen, die Bibel nennt, dann würden sie bei diesen 100 Menschen wahrscheinlich 100 leicht differenzierte Meinungen finden, die mindestens zu 80% voneinander abweichen, wo jeder auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen, seines Gewordenseins, seines feinen oder oberflächlichen Gewissens die Dinge so oder anders beurteilt. Dass hier die Kirche das letzte Wort, ich könnte auch sagen, würde ich jetzt vielleicht als evangelischer Christ sagen, was die Bibel dazu sagt, ist das letzte und nicht das, was mein Gewissen sagt. Weil mein Gewissen wirklich unter Umständen auch durch die Beeinflussung und alles, was es erlebt hat, zu ganz unterschiedlichen Maßstäben und Urteilen kommen kann.
Das sind dann Dinge, eben geklärt haben Menschen sich, in der Bibel steht es manchmal sehr klar drin.
Ja.
Aber oft ist es ja auch ein Rahmen, in dem wir uns bewegen oder auch was die kirchliche Lehre uns gibt, ist ein Rahmen und in dem ist dann noch sehr viel Entscheidungsmöglichkeit oder auch Gewissenserforschung notwendig, wie man das dann jeweils leben kann.
Richtig.
Oder leben soll.
Ja.
Also einerseits diese Vorgabe. Manche Menschen wünschen sich ja, bitte sag mir, was ich tun soll, ich mach's dann einfach.
So ist
es ja gar nicht gedacht, vom Glauben her, vom Leben her, sondern jeder Mensch soll ja sein Leben frei gestalten. Sind das Rahmen, in dem er sich dann auch erforschen
kann. Genau, was Sie sagen, Herr Klose. Wir haben aber eben Menschen auch, ich bin ja Eheberater in erster Linie, erlebe immer wieder Menschen, und zwar Männer wie Frauen, nicht nur Frauen, die also sich an Männer anschließen und nur hören, was der Mann sagt, sondern auch sehr viele Männer, die im Grunde, im Beruf überall sehr stark sind, aber an manchen Stellen, wo es so um ganz praktische oder kleine Lebensentscheidungen, da hören sie auf den Partner, weil er einfach schneller urteilen kann, weil er schneller mit einer Entscheidung dabei ist. Der andere braucht die dreifache, fünffache Zeit, ehe er eine Antwort findet. Der eine redet drauf los, der hat das Herz auf der Zunge, der andere überlegt eine Minute lang, wenn sie eine Frage gestellt haben, weil er hundertprozentig präzise beantworten will, weil er keine Fehler machen will. Überall wird deutlich, wie verschieden wir sind, aber auch eben im Gewissen verschieden beantworten.
Frau Paten, ist Ihre Frage beantwortet?
Wie verschieden wir sind. Also ich wehre mich dagegen, dass jemand mir sagt, das ist so oder so. Zum Beispiel weiß ich, vor längerer Zeit hat mir eine ältere Frau, ich war noch jung, ich bin inzwischen auch bald 80, und da hat die gesagt, sie hatte ein Problem und hatte einen Geistlichen gefragt, also in der Beichte, ob das eine schwere Sünde sei. Was das für ein Problem war, weiß ich nicht. Und da hat der gesagt, nein, das ist keine. Das war natürlich eine Beruhigung für mich. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, wie kann er das beurteilen?
Ja, also da haben Sie recht, aber da merken Sie wieder, also ich nehme jetzt den Seelsorger mal in Schutz, er will auch Menschen helfen.
Ja, das
jetzt,
war in dem Fall gut.
Genau, nicht? Insofern
gut,
kann es mal sein.
Beruhigt.
Genau.
Das stimmt, aber ich habe mich gefragt, wieso kann der das entscheiden?
Ja, das ist die andere Sache. Da würde ich mich als Berater genauso in Frage stellen müssen. Das heißt, wenn einer zugehört hätte bei diesen oder jenen Gesprächen, da würde der sagen, Rute, du urteilst aber unterschiedlich. Und ich müsste sagen, ja, vermutlich, weil der eine erscheint in meinen Augen ängstlicher, gefährdeter, der andere ist sicherer oder unabhängiger. So kann es sein, dass ich, um dem Menschen entgegenzukommen, um ihm zu helfen, mal das eine oder das andere stärker gewichte. Von daher leuchtet mir das ein, dass so etwas kommt.
Ja, vielen Dank, Frau Paten. Schöne Grüße an das Saarland. Und die Frau Spiesberger aus Mannheim. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte sagen, Ihr Vortrag, der macht mich richtig froh. Und zwar deshalb. Einmal, weil Sie sagen, der Mensch kann sich immer ändern.
Ja.
In jedem Lebensalter. Und ich erlebe das so beglückend. Und da muss ich auch sagen, da trägt ja Radio Horeb ganz, ganz viel dazu bei. Ich bin jetzt 88 Jahre alt.
Ja.
Und immer noch erlebe ich, dass mein Horizont weiter wird. Dass es da Räume gibt oder auch einfach Dinge, die ich bis jetzt nicht so erkannt habe und von denen ich jetzt erlebe. Ja, ich kann das so wahrnehmen und es ist so. Das Zweite ist, Sie haben gesagt, die innere Stimme ist in uns angelegt. Aber es kommt darauf an, was wir daraus machen. Und da ist mir also ein Bild eingefallen. Ich habe gern getöpfert.
Ja.
Da lag nun der Klumpenklo-Ton, der lag da. Wenn ich nichts mache, dann bleibt es der
Richtig,
Klumpen.
Ja.
Aber ich habe getöpfert und das sind dann halt Dinge daraus geworden.
Richtig, schön.
Und ich habe immer wieder drum abgedacht, das muss ich noch verbessern.
Richtig,
das
richtig.
Noch. Und dann, also ich möchte Ihnen wirklich danken. Ich bin so richtig glücklich jetzt, dass mir das wieder so ganz deutlich klar geworden ist. Und Ihnen, Herr Klose, natürlich auch, dem ganzen Radio Horeb Sender, dass ich jetzt noch so vieles erleben darf. Vielen Dank.
Frau Spiesberger, auch ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie angerufen haben. Jetzt wissen wir auch, dass Sie eine ganz wunderschöne Uhr haben, die in Ihrem Zimmer klingelt.
Ja,
und es war auch ganz schön, was wir gerade gehört haben, dass so eine alte Standuhr.
Ich muss kurz sagen, die Uhr, die ist über 50 Jahre alt und meine Eltern haben die noch gekauft. Dann war sie kaputt und ich habe sie zum Uhrmacher gebracht und der hat gesagt, die Uhr ist nichts mehr wert, werfen Sie weg. Die kann man nicht mehr machen. Dann bin ich heimgegangen, habe ich gedacht, wenn man sie nicht mehr machen kann, kann ich auch mal innen reinschauen. Hab Knöpfe gedrückt, habe auf einmal gemerkt, die schlägt doch und dann. Und jetzt hängt die Uhr schon wieder jahrelang und geht.
Und müssen Sie sie selber noch aufziehen oder ist die
sie die hat Batterie.
Okay, hat mit Batterie immerhin schon so eine Uhr, wo eine Batterie eingebaut ist. Ganz herzlichen Dank, Frau Spiesberger, und einen schönen Tag noch.
Danke.
Ja, Herr Rute, vielen Dank jetzt schon mal so zum Abschluss unserer Sendung. Also dieser Aspekt, dass wir das Gewissen als eine innere Stimme haben, das ist, glaube ich, sehr stark rübergekommen. Ich möchte noch ein Zitat reinbringen in die Sendung. wo noch mal eine andere Richtung ein bisschen kommt. Du weißt es von Jürgen Totenhöfer, er ist Journalist und Autor. Und er hat mal gesagt, das Traurige ist, in Sachen Moral und Gewissen fängt jede Generation von vorne an. In der Forschung und Wissenschaft entwickelt sich der Mensch extrem rasant, aber Charakter und Moral, da sind wir nicht weiter, als wir unter den alten Römern waren.
Ja, 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 leider.
Heißt also, wir müssen da immer neu anfangen. Ja, deshalb ist auch, kann man nicht sagen, das Gewissen ist ein altes Thema. Das ist eigentlich was, wo wir immer wieder neu ansetzen müssen, eben Bewusstsein schaffen und neu dahingehen, dass man das entwickeln kann als innere Stimme oder auch als eine Stimme des Volkes in ein Stück weit, dass man ein Gewissen von einer Gesellschaft ja auch mitprägt, wenn man drüber spricht und auch in Politik oder sowas sich engagiert. Aber Sie sagen, und das hat mich jetzt, fand ich eben auch spannend, dass eben das Gewissen nicht einfach da ist im Sinne von, da kann man nichts mehr machen, sondern es ist in jeder Zeit des Lebens noch entwickelbar. Vielleicht können Sie diesen Gedanken zum Abschluss noch ein bisschen ausfeilen.
Ja, also ich würde so sagen, ich will es mal so zusammenfassen. Dann heißt das, der Geist Gottes ist der Lenker unseres Gewissens. Der Geist Gottes ist auch der Maßstab für unser Gewissen. Der Geist Gottes ist der Wächter für unser Gewissen. Der Geist Gottes, der sagt uns, was Recht und was Unrecht ist. Wenn wir auf die Erziehung nur allein hoffen, da haben wir, das haben wir im Gespräch heute nicht deutlich gemacht, da müssten wir sagen, dass es Menschen gibt, die andere Menschen umgebracht haben mit gutem Gewissen, die Skalpe gesammelt haben. Das haben die mit gutem Gewissen getan, weil sie es so gelernt haben. Und von daher ist es eben für uns wichtig, dass der Geist Gottes uns sagt, was Recht und was Unrecht ist, dass der Geist Gottes widerspricht niemals den biblischen Maßstäben. Und der ist immer wieder der eigentliche Korrektor und der Lenker unseres Gewissens, den wir dringend brauchen.
Da muss ich aber jetzt noch ganz schnell fragen, wenn der Geist Gottes spricht, das ist jetzt natürlich nochmal ein eigenes Thema, aber wie höre ich denn den Geist Gottes? Wie vernehme ich diese Stimme?
Ich kann ihn im Grunde nur in der Bibel hören, nur auch da müssen wir ehrlicherweise sagen, wenn ein Mann eine Predigt hält, oder ich selber habe ja viele Predigten auch gehalten, manchmal höre ich, Herr Rute, Sie haben gesagt, manchmal denke ich, das kannst du gar nicht gesagt haben. Das heißt, dass jeder mit seinem Gewissen, mit seinen Gewohnheiten, mit seinen Erfahrungen mithört und auch deutet. Das macht die Sache kritisch und wir können da nur immer wieder in die Bibel reinschauen oder aber auch hören, wie in der katholischen Kirche eben auch die Kirche einen Anspruch erhebt, das Richtige zu sagen zur Korrektur unseres Gewissens.
Ganz herzlichen Dank, Reinhold Rute, für diese Sendung. Und ja, vielen Dank, liebe Grüße nach Wuppertal und alles Gute auch für Ihr neues Buch. Und
Dankeschön, Dankeschön. Auch Ihnen alles Gute, Gottes Segen.
Ich darf Sie darauf hinweisen, liebe Hörer und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie sagen, Mensch, das war doch klasse, ich möchte das gerne nochmal hören oder vielleicht auch an andere weitergeben, haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie eine CD bestellen bei Radio Horeb. Da gibt es einen eigenen CD-Dienst. Der CD-Dienst ist für Sie da, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr. Sie können auch im Internet diese Sendung nochmal nachhören unter www.horeb.org. Dort unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte, die Lebenshilfe abrufen vom heutigen Tag und da nochmal die Sendung am PC nachhören, wenn Sie möchten. Das ist Angebot von Radio Horeb für Sie. Wenn Sie mehr Informationen über Radio Horeb haben möchten, können Sie sich gerne natürlich im Internet schlau machen unter dieser Adresse www.horeb.org und unserem Programmheft nachlesen oder sich direkt an den Hörerservice wenden. Das ist Radio Horeb Hörerservice. Ja, das soll mal genügen als Serviceangebot für Sie. Vielen Dank, dass Sie uns auch in dieser Sendung unterstützt haben mit Ihren Anrufen, mit Ihren Fragen oder auch mit Ihren Erfahrungen. Fand ich sehr hilfreich, sehr reichhaltig, dass wir auch da verschiedene Aspekte noch mit hereingebracht haben. Unser Radio lebt auch durch Sie, durch das, was Sie einbringen. Sie tragen uns ja mit im Gebet, mit Ihren Spenden und auch mit Ihren Fragen und Erfahrungen in solchen Sendungen. Ganz herzlichen Dank. Dies war die Lebenshilfe. Ich würde mich freuen, wenn Sie durch diese Sendung ein paar Impulse gewonnen haben. wie das Gewissen für Sie auch heute eine innere Stimme sein kann. Danke fürs Zuhören. Ich bin Bodo Klose und ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Tag.